Lesung aus der Apostelgeschichte. Zweites Kapitel, 22. bis 24. und 32. Vers. Da trat Petrus mit den Elfen vor und sprach: Ihr Männer Israels, hört die Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigte durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte durch ihn wirkte, wie ihr selber wisst, ihn, den durch Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorauswissen dahingegebenen, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen annageln und hinrichten lassen. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wege des Todes löste. Denn es war nicht möglich, dass er von ihm festgehalten würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 4. Kapitel, 23. bis 25. Vers. Jesus aber durchwanderte ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reiche und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volke. Der Ruf von ihm ging über ganz Syrien hin, und sie brachten zu ihm alle, die leidend waren, behaftet mit verschiedenen Krankheiten und Qualen, Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Es folgte ihm viel Volk aus Galiläa, aus der Dekapolis, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordan. Soweit die heiligen Worte.
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, erinnern Sie sich noch einmal dessen, mit dem wir am vergangenen Sonntag geschlossen haben, dass wir bei den Evangelien drei Phasen unterscheiden müssen. Die erste Phase, die der wirklichen Worte und Taten Jesu, die er vor seinen Jüngern und dem Volke wirkte bzw. sprach. Die zweite Phase, die Verkündigung dessen, was sie erfahren hatten vor dem Tode Jesu im Lichte der Auferstehung, wie die Apostel nun die Predigt in das Volk hineinbrachten. Und das dritte schließlich, die Aufzeichnung durch die Schriftsteller des Neuen Testamentes in Auswahl und Zielsetzung. Wir sagten ferner, dass die Evangelien keine historische Reportage sind mit Kamera und Mikrofon und Tonband, sondern dass sie Verkündigung sind, Verkündigung der Lehre und der Taten Jesu zur Verherrlichung Gottes und zu unserem Heile. Heute nun wollen wir einen Schritt weitergehen und wollen uns fragen nach den Wundern. Es werden in den Evangelien etwa 40 Wunder berichtet, die Jesus gewirkt hat. In Wirklichkeit mögen es mehr gewesen sein, wenn wir Johannes 21, 25 lesen. Da steht geschrieben: Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man dies eins nach dem anderen aufschreiben, würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären, so glaube ich. Die Frage, die wir uns heute und an den nächsten Sonntagen vorlegen müssen, ist die: Sind die Wundererzählungen in den Evangelien Nachrichten über wirklich geschehene Tatsachen? Das tut auch der sogenannte Rationalismus. Er hält die berichteten Geschehnisse für wirkliche Tatsachen, aber er entkleidet sie ihres wunderbaren Charakters. Er erklärt sie für Missverständnisse der Augenzeugen, denen sie als Wunder erschienen. Besessene etwa sind für die Rationalisten Geisteskranke. Jesu Wandeln auf dem See, er kam den Jüngern auf einem schwimmenden Balken entgegen, und da Petrus keinen solchen hatte, musste er notwendigerweise ertrinken. Die Totenerweckungen sind Erweckungen von Scheintoten. Die Heilungen vollzieht Jesus mit suggestiven Kräften. Der Sturm auf dem Meere ist nichts anderes als ein Ausweichen in eine windgeschützte Bucht und so weiter. Als Reaktion auf diese rationalistische Deutung der Wunder sagen die Biblizisten, die nun festhalten sozusagen in Buchstabengläubigkeit an die Berichte, dass sie so zu nehmen wären, wie sie da stehen, wissenschaftsfeindlich lehnen sie jeden Versuch ab, den Wundern und Zeichen Jesu, den Dingen mit dem Verstande näher zu kommen. Weder der eine noch der andere Versuch kann uns befriedigen, sondern der rechte Versuch wäre der, zu dem uns die Instruktion der Bibelkommission, von der wir ja vorigen Sonntag ausgiebig gesprochen haben, aufzeigt. Nämlich die Frage nach den Wundern im Neuen Testament kann nur so beantwortet werden, dass wir die Zeit und ihre Geisteshaltung kennenlernen, in der Jesus wirkte. Wir tun also, um wiederum jedes Missverständnis auszuschalten, nichts anderes, als wozu uns die Bibelkommission auffordert. Wie wichtig die Dinge sind und wie stark im Augenblick der Glaube aller Christen durch die neuen Erkenntnisse der Bibelwissenschaft gefährdet ist, beweist die Tatsache, dass gerade jetzt im Bistum Köln eine sogenannte Wanderakademie eingeführt worden ist, in der in den verschiedenen Städten und Dekanaten den Priestern und den Lehrern vor allen Dingen auch die neuen Erkenntnisse der Bibelwissenschaft vermittelt werden sollen. Da sehen Sie auch, dass das, was wir tun, hier kein Spleen von mir ist, sondern eine überaus wichtige Funktion in der Pastoration einer Gemeinde. Wie steht es also um den Wunderglauben der Menschen zur Zeit Jesu? Für die Menschen der damaligen Zeit und ihren Glauben an Götter, an Halbgötter und an Dämonen gehört das Wunder einfach zum notwendigen Requisit der Götter. Sie sind immer bereit, auf den Glauben an die Wirkung der Naturgesetze zu verzichten. Sie machen sich jederzeit für außerordentliche Ereignisse parat. Das gilt sowohl für die jüdische, für die heidnische, wie auch für die frühe christliche Welt. Ihr Weltbild ist eben das mythische, wie wir zu sagen pflegen, und noch nicht das naturwissenschaftliche der heutigen Zeit. Bei den Juden war der Glaube an Teufelsaustreibungen sehr weit verbreitet. Und als ein besonders fähiger Mann in Bezug auf die Austreibung von Dämonen galt der König Salomon. Der bekannteste Wundermann der heidnischen Welt war der Wanderprediger Apollonius von Tyana, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebte. Von ihm erzählt man, dass er Tote erweckt habe, dass er einer Pestseuche Einhalt geboten habe, dass von ihm geweihte Amulette noch nach seinem Tode wirksam gewesen wären. Es geht uns hier, verstehen Sie recht, nicht darum, die Zuverlässigkeit solcher Berichte nachzuprüfen. Es geht uns darum, die Atmosphäre kennenzulernen, die damals unter Heiden, Juden und den frühen Christen herrschte, in der damals die Menschen lebten. Die frühen Christen standen ihren heidnischen und jüdischen Zeitgenossen im Wunderglauben in nichts nach. Die apokryphen Schriften des Christentums, das sind Bücher, die nicht in den Kanon, das heißt das offizielle Verzeichnis der Schriften des Alten und Neuen Testamentes, aufgenommen wurden. Das heißt nicht, dass diese Schriften nicht auch eine hohe literarische, vielleicht auch eine gewisse historische Bedeutung haben. Manche nicht im Neuen Testament berichteten Tatsachen und Worte, die in den apokryphen Schriften niedergelegt sind, sind ja in das Beten und Denken der Kirche hineingekommen. Denken Sie nur an Erzählungen aus der Kindheitsgeschichte. Denken Sie etwa an die Namen der Großeltern Jesu, Joachim und Anna. Denken Sie an die Legende von der dreijährigen Maria, die zum Tempel gebracht wird und dort erzogen wird. Das alles sind Legenden aus den apokryphen Schriften. Ja, die Kirche scheut sich nicht bis heute, ein solches Fest, Mariä-Opferung, das auf dieser Basis der dreijährigen Maria beruht, in ihrer Liturgie festzuhalten. Im Allgemeinen aber haben diese apokryphen Schriften einen stark legendären Charakter, und darum wundern wir uns nicht, dass es in diesen apokryphen Schriften von Wundergeschichten sozusagen wimmelt. Wenn wir nur ein Beispiel nehmen, um Ihnen kundzutun, damit Sie auf dieser Basis den Gegensatz zum Neuen Testament etwas spüren, dann nehme ich nur die sogenannten Petrusakte, eine apokryphe Schrift. In ihr erweckt Petrus einen geräucherten Hering zum Leben und lässt ihn schwimmen. Er lässt seine Kampfansage an seinen gefährlichsten Gegner durch einen sprechenden Hund überbringen. Die erstaunlichste Geschichte ist diese, ich zitiere wörtlich: Als wir in einer einsamen Herberge einkehrten, da erlebten wir eine spaßhafte Geschichte. Als sich Johannes, der Apostel, niedergelegt hatte, wurde er von Wanzen sehr belästigt. Da sagte er: Ihr Wanzen, seid mal alle brav miteinander und verlasst für diese Nacht euer Haus. Als der Tag dämmerte, sehen wir an der Tür einen Haufen Wanzen stehen. Johannes aber sagte: Weil ihr so brav wart, so kommt jetzt wieder an euren Platz. Da eilten die Wanzen geschwind zum Bett, und zwischen seinen Füßen kletterten sie zu den Ritzen hinauf. Um es jetzt schon zu sagen, wie wohltuend unterscheiden sich solche, die im Neuen Testament berichteten Wundern, von solchen merkwürdigen Mirakelgeschichten. Aber ich zitiere sie, um Ihnen noch einmal zu zeigen, wie die Atmosphäre der damaligen Zeit war. Für den antiken Menschen, ob er nun Heide, Jude oder Christ war, ist das Wunder ein selbstverständlicher Bestandteil der Welt, besser des überirdischen Teiles der Welt. Denn sie alle denken in zwei Ebenen. Im Alltag, dem Gewöhnlichen, da gelten die normalen Naturgesetze. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Hinzu kommt die überirdische Wirklichkeit des Göttlichen. Beide zusammen bilden für die damaligen Menschen das All. Bricht nun ein Ereignis aus der oberen Welt in die untere Welt ein, dann redet der antike Mensch von einem Wunder oder von einem Mirakel, das lateinische Wort für Wunder. Dieses Weltbild, und ich betone es ganz bewusst, wird durchweg von den zeitgenössischen Christen damals geteilt. Hier gibt es auch gar keine Auseinandersetzung mit den Heiden. Die Christen behaupten durchaus nicht, dass sie allein Mirakel hätten, sondern sie gestehen auch den anderen zu, dass es bei ihnen ebenso Wundergeschichten und Mirakel gäbe. Nur wer diese Vorgegebenheit des antiken Weltbildes mit seinem Mirakelglauben kennt, der kann verstehen, welche Schockwirkung Jesus und seine Stellung zu den Mirakeln damals auslösen musste. Das Neue Testament ist alles andere als wundersüchtig. Ja, es steht der Geisteshaltung sehr kritisch gegenüber, die dem Mirakelglauben der damaligen Zeit zugrunde liegt. Das spüren wir deutlich in den Schriften des Neuen Testamentes, zumal bei denen, die erheblich älter sind als die Evangelien, wie wir sie heute kennen. Bezeichnend ist hier, dass Paulus zwar Worte Jesu zitiert, aber nicht einmal auf ein Wunder Jesu zu sprechen kommt. Doch davon am nächsten Sonntag. Dass Jesus Wunder gewirkt hat. Dynamis macht Taten, sagen die Evangelisten. Semaia Zeichen, sagt der Evangelist Johannes. Dass Jesus Wunder gewirkt hat, haben auch seine Gegner nicht leugnen können. Sie waren ihnen sogar sehr unbequem. Johannes 11,47 heißt es, da beriefen die hohen Priester und Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun, da dieser Mensch so viele Zeichen wirkt? Aber die Wundergeschichten des Neuen Testamentes sind nicht die üblichen Mirakelgeschichten. Sie sind nicht zu begreifen als Mirakelgeschichten eines orientalischen Zauberkünstlers, sondern nun kommt das Entscheidende, was allen anderen Wundergeschichten außerhalb des Neuen Testamentes abgeht. Die Wundergeschichten des Neuen Testamentes sind nur zu begreifen im Zusammenhang mit Jesu Wort und Botschaft. Darauf werden wir im Lauf der Sonntage noch eingehend zu sprechen kommen. So predigte Jesus, Petrus, Sie haben es eben in der Lesung gehört, ihr Männer Israels, hört diese Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigte, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte durch ihn wirkte, wie ihr selbst wisst, ihn, den durch Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorauswissen dahingegebenen, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen annageln und hinrichten lassen. Und wenn sie ganz genau zugehört haben, beide Male, dann haben sie gehört, dass Petrus sagt, Gott ist eindeutig der Urheber der Wunder, die er durch Jesus wirkte, den Gott vor euch beglaubigte durch Machttaten, Wunder und Zeichen. Die Bibelerklärer sagen uns, dass in der Überlieferung der Wunder Anzeichen für ein Wachsen oder sogar ein Wuchern der Wundertradition zu sehen ist. Sie verweisen auf die Ähnlichkeit biblischer Wunder mit Geschichten aus anderen Religionen und ferner darauf, dass gewisse Wunderberichte sozusagen Kopien von Wunderberichten des Alten Testamentes sein könnten. Wichtig ist für uns die Feststellung, dass die eigentlichen Absichten der Wundergeschichten nicht die sind, ein geschichtlich genau fassbares Geschehen festzuhalten, sondern dass es den Verfassern des Evangeliums darum geht, Jesus von Nazareth als den von Gott Gesandten zu erweisen und zu zeigen, dass mit seinen Reden und Taten die Gottesherrschaft begonnen hat, in der andere Regeln gelten als in der Weltherrschaft. Die Evangelien zeigen uns viele Situationen menschlicher Not, aber nicht alle Kranken werden von Jesus geheilt. Nicht alle Blinden werden sehend. Es werden einige Zeichen gesetzt, die anzeigen sollen, dass mit dem Kommen Jesu in der Welt etwas anders geworden ist. So fragen die Jünger bei Johannes 9, 2 Jesus über den Blindgeborenen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden an ihm. Oder, wie hier beim Blindgeborenen, es handelt sich hier bei Jesus um die Absage an den jüdischen Vergeltungsglauben. Da meinte, dass ein Kranker und ein Blinder nur wegen der Sünde blind und krank sein könnte. Es handelt sich nie um Sensationen und Schaustellungen, wenn Jesus ein Zeichen wird. Wenn wir, meine andächtigen Zuhörer, das Evangelium kritisch lesen, und krinein griechisch heißt ja unterscheiden können, das ist die rechte Kritik, unterscheiden können mit dem Verstand, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir so das Evangelium lesen, dann fallen uns wahrscheinlich zunächst nicht die Wunder auf, die Jesus gewirkt hat, sondern die, die er nicht gewirkt hat. Er wirkt, um es noch einmal zu sagen, keine spektakulären Schauwunder. An mehreren Stellen des Neuen Testamentes wird nämlich berichtet, dass Jesus die Zeichenforderung, die von den Pharisäern und Rabbinen an ihn gerichtet wird, ablehnt. Und denken Sie in diesem Zusammenhang auch an die Versuchungsgeschichte, wo Jesus es ablehnt, das zu tun, was der Dämon von ihm verlangt. Stürze dich hinab, und Sie kennen sie. Ich will der Zeit wegen sie nicht zitieren. Die Schriftgelehrten und Pharisäer müssen einmal von Jesus hören, Matthäus 16, 4 und 12, 39, das Aussehen des Himmels wisst ihr zu unterscheiden, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Es wird ihm aber kein Zeichen gegeben werden als das des Propheten Jona. Es fällt auf im Neuen Testament, dass die Rabbinen und die Pharisäer von Jesus ein Wunder sehen wollen, nachdem er bereits eines gewirkt hat. Seine Wunder, seine Zeichen genügen ihnen nicht. Sie wollen für sich selbst ein eindeutiges Legitimationswunder, und das lehnt Jesus ab. Wir sehen, Jesus passt mit seinen Reden und seinen Machttaten und seinen Zeichen und seinen Wundern gar nicht in die wundersüchtige Atmosphäre seiner Zeit. Er denkt gar nicht daran, die Naturgesetzlichkeit in Ursache und Wirkung außer Kraft zu setzen. Er denkt auch nicht in zwei Ebenen, einer oberen und einer unteren. Und wegen all dem schockiert er seine Zuhörer und wird von den Verantwortlichen trotz der Wunder, die er gewirkt hat, schließlich verurteilt und hingerichtet als Gotteslästerer. Es gibt uns zu denken, ich sagte es eben schon, dass die älteste Aufzeichnung von Schriften des Neuen Testamentes, die Paulusbriefe und die von den Bibelerklärern so bezeichnete Q-Quellenschrift, keine Wunderberichte erwähnen. Damit ist nicht gesagt, dass die frühe Jesus-Überlieferung nicht auch Wunderberichte gehabt hätte, aber das Wunderbare und der Wundertäter Jesus stand in dieser frühen Zeit nicht im Vordergrund. Ob wir, meine Zuhörer, vielleicht diese Seite der biblischen Überlieferung überschätzt haben und die Wunder allzu stark in die Mitte gestellt haben. Wir können heute der Person und der Verkündigung Jesu besser gerecht werden, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, seine Reden und seine Taten besser verstehen, und wir können es durch die moderne Bibelforschung. Gewiss müssen wir falsche und ungenaue Vorstellungen revidieren und eine allzu einfache, fromme Romantik verlassen. Gestalt und Lehre Jesu werden dabei ganz gewiss keinen Schaden leiden. Im Gegenteil, sie werden klarer und fordernder für uns. Aber wohl wird Schaden leiden eine allzu lange festgehaltene, vermeintlich gläubige Tradition, die in Wirklichkeit in einer bequemen und ängstlichen und naiven Geisteshaltung begründet war, die leider Gottes allzu lange von der Kirche gepflegt wurde. Das Wort eines evangelischen Bibeltheologen sollten wir hier hören, der schreibt: Wer vom Baum der historischen Kritik gegessen hat, der kann nicht im Paradies der naiven Tradition bleiben. Am nächsten Sonntag wollen wir uns fragen, welchen Platz haben die im Neuen Testament berichteten Wundererzählungen für das Verständnis der Verkündigung Jesu? Wie können wir von unserem naturwissenschaftlichen Weltbild aus daran gehen und möglicherweise mit ihnen fertig werden? Dazu werden wir vor allen Dingen fragen den Apostel Paulus, den Verfasser der ältesten uns bekannten Schriften des Neuen Testamentes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.